Deutschlandfunk. Der Tag.
Langsam scheint sich die Lage wieder zu beruhigen in Frankreich, nach tagelangen schwersten Krawallen in den Städten.
Ihr tötet Kinder und wir plündern. Das ist die Rache. Ich habe Küchenpapier, Eis und Kellogg's Müsli mitgenommen. Kellogg's ist sehr teuer. Wir gehen rein, randalieren und lassen den Hass raus über das, was passiert ist. Nile ist ohne Grund getötet worden. Er war jung, so alt wie ich. Er ist nur Auto gefahren und wollte zu seiner Mutter. Und dann wurde er erschossen.
Das war einer der jugendlichen Randalierer, vermummt und mit verzerrter Stimme im französischen Fernsehen. Warum die Lage wieder so eskaliert ist in Frankreich, darüber sprechen wir gleich. Und wir sprechen über den Krieg in der Ukraine, wo die Gegenoffensive der Ukrainer vor allem unter der russischen Luftüberlegenheit leidet.
Und ja, der Westen muss mehr tun. Also wir haben keine Zeit zu diskutieren, sondern wir müssen handeln, überlegen, was wird gebraucht und sofern es möglich ist, das dann auch liefern.
Das hat die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP, heute bei uns gesagt. Was der Ukraine neben Kampfjets also helfen könnte, dazu auch gleich mehr in der Tag an diesem Montag, den 3. Juli 2022. Ich bin Philipp May. Hi. Hallo Christiane Kess in Paris.
Hallo.
Donnerstag warst du dankenswerterweise schon bei uns zu Gast und hast uns die Ereignisse in Frankreich geschildert. Den Tod des 17-jährigen Nahel, die Polizeigewalt, die darauf folgenden Krawalle und die Verhältnisse in den Banlieues. Seitdem ist die Lage weiter eskaliert und es ist einiges passiert. Aus deutscher Perspektive natürlich, Macron hätte am Sonntag zum offiziellen Staatsbesuch in Deutschland eintreffen sollen. Das erste Mal wieder seit 23 Jahren. Den hat er aber abgesagt. Wann hat sich das abgezeichnet?
Also die Journalisten haben hier natürlich wild spekuliert, vor allem die, die mitreisen sollten. Ich war auch akkreditiert und wir konnten uns das alle schon nicht mehr so ganz vorstellen. Jetzt muss ich mal überlegen, wir waren am Freitagnachmittag noch beim Hintergrundgespräch beim deutschen Botschafter hier, der ja, oder die Botschaft generell, die hat den Staatsbesuch natürlich mit vorbereitet. Das war ja auch ein sehr dichtes Programm an drei Stationen, Ludwigsburg, Berlin und Dresden war vorgesehen. Macron hätte auch eine Rede an die Jugend halten sollen. Also es war ein ganz schön durchgetaktetes Programm. Und wir konnten uns das alle schon nicht mehr vorstellen, wie gesagt, die Journalisten, dass es dann wirklich diese Bilder gibt von Macron beim Gang durchs Brandenburger Tor oder bei der Bootsfahrt auf der Spree oder ein Staatsbankett war natürlich auch geplant mit Bundespräsident Steinmeier. Ja. Das wäre natürlich etwas seltsam gewesen, diese schillernden Bilder zu sehen und hier in Frankreich brennt es an allen Orten. Ja, und dann kam die Absage, muss ich auch mal kurz überlegen, ich glaube im Laufe des Samstags, Nachmittag, sowas in dem Dreh, sind wir dann informiert worden, dass das, was wir eigentlich schon alle vermutet hatten, dass das eintrifft, dass er nicht fahren wird.
Klar, in so einer Situation wird der Präsident als Krisenmanager erwartet im Land. Wie ist denn bisher Macrons Krisenmanagement zu bewerten? Wie fallen da die Urteile aus bis hierhin?
Ich würde sagen, er macht das sehr besonnen, denn es gab ja schon mehrere Krisensitzungen jetzt und er steht ja auch unter Druck, gerade von der politisch Rechten, die verlangen, dass er den Ausnahmezustand verhängt. Das hat er nicht gemacht. Also das war so ein bisschen eine Option vor dieser ersten Krisensitzung, wo sich alle so ein bisschen gefragt haben, spekuliert haben, macht er das jetzt oder macht er das nicht? Der Ausnahmezustand ist sehr, sehr wenig bisher im Land verhängt worden. Es ist wirklich letztes Instrument, das man mit großer Vorsicht hier anfasst, vor allem, weil es die Bewegungsfreiheit stark einschränkt oder weil das die Bewegungsfreiheit dann eingeschränkt werden kann. Man hat dann die Grundlage dafür und die Corona-Pandemie ist ja noch nicht so lange her und das steckt den Menschen noch in den Knochen, diese ganzen Einschränkungen. Ich denke, das ist mit ein Grund, warum er sich dazu erstmal nicht entschieden hat. Er hat ja erst einmal unmittelbar nach der Tat Empathie quasi gezeigt. Seine allererste Reaktion war ja, das sei unerklärbar und unverzeihlich, der Tod eines Jugendlichen. Das sei durch nichts zu rechtfertigen. Dann kam nach diesen ersten Ausschreitungen eher diese Linie Härte zeigen, hart auftreten. Er hat ja dann eine Reihe von Maßnahmen angekündigt. Also keine Busse und Straßenbahnen mehr nach 21 Uhr. Veranstaltungen sind zum Teil abgesagt worden in diesen Vierteln, die besonders betroffen waren von den Ausschreitungen. Er hat auch an die Eltern appelliert, weil ja sehr viele junge Menschen unter diesen festgenommenen Randalierern waren, dass eben die Eltern in der Verantwortung sind, dafür zu sorgen, dass ihre Kinder zu Hause bleiben. Er hat auch die sozialen Netzwerke ins Visier genommen, weil man festgestellt hat, viele Jugendliche organisieren sich darüber, da wird auch wirklich die Gewalt vorbereitet. Also auch das war ein Thema hier. Und jetzt, nach diesem letzten Krisentreffen, ist mehr so die Linie, hört man zumindest von Teilnehmern, denn es gab kein offizielles Statement danach, nachdenken und verstehen. Also ich glaube, Macron versucht jetzt wirklich zu verstehen, was in diesem Land los ist. Er fängt jetzt an, sich Treffen zu organisieren. Heute ist die Präsidentin der Nationalversammlung dran und der Präsident des Senats. Morgen die Bürgermeister, da ist man schon ein bisschen näher an den Menschen dann dran, also mit der Argumentation zu sagen, die sind vor Ort, die müssen doch wissen, was da passiert. Allerdings noch immer nicht die Jugendlichen, die ja hier jetzt im Moment eine ganz große Rolle spielen.
Aber wo du die Bürgermeister ansprichst, das hat ja natürlich auch einen Grund, besonders ein Vorfall sorgt für Bestürzung. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Das Haus des Bürgermeisters in Les Roses, Pariser Vorort, ist geradezu gestürmt worden. Ja. Bei der Flucht verletzte sich seine Frau, Schienbeinbruch, glaube ich. Ne? Und auch eins der Kinder. Welche Konsequenzen ziehen die Behörden daraus? Das ist ja wirklich massiv.
Das ist massiv, wobei man dazu sagen muss, das ist leider nicht neu. Also es gab immer wieder in den letzten Monaten den ein oder anderen Übergriff auf vor allem Bürgermeister. Ich sage jetzt mal ganz laienhaft, wahrscheinlich, weil man an die am ehesten rankommt, so dumm sich das jetzt anhört.
Sind nicht
aber
so
das
abgeschottet.
Sind die im Zweifelsfall einfach nahe an den Leuten dran sind. Und deswegen ist das schon länger hier ein Thema. Jetzt ist es auch in diese Eskalation mit reingerutscht. Das ist, du hast es ja gerade kurz schon geschildert, dieser Vorfall ist natürlich ganz heftig. Der Bürgermeister, der Betroffene, hat sich auch heute Morgen hier nochmal in einem Fernsehinterview geäußert, hat aber eine Linie angeschlagen, hat auch gesagt, seine Frau stehe da auch hinter ihm, die hat das anscheinend sogar auch vorgegeben zu sagen, wir machen weiter, also wir haben keine Angst, wir lassen uns nicht einschüchtern, aber das hat natürlich viele hier verstört und es gibt ja heute Mittag, muss man sagen, um 12 Uhr vor den Rathäusern waren die Menschen aufgerufen, dorthin zu kommen und Flagge zu zeigen und zu sagen, wir sind gegen diese Gewalt. Ganz viele Bürgermeister waren vor Ort, Anne Hidalgo, die Bürgermeisterin von Paris, hat sich geäußert, also Sirenen sind gelaufen, das wurde sehr öffentlichkeitswirksam inszeniert. Also da hat man wirklich Flagge gezeigt und gesagt, Stopp, also bis hierhin und nicht weiter. Das tolerieren wir nicht, diese Übergriffe.
Jetzt hatten wir am Anfang natürlich vor allen Dingen diese enorme Erschütterung und auch Wut über den Tod des 17-jährigen Nael durch einen Polizisten. Also Polizeigewalt auf der einen Seite war das große Thema und dann eben jetzt über Tage diese völlig schrankenlose Gewalteskalation der Jugendlichen. Wie hat das den Diskurs in Frankreich auch verändert und den Blick auf die ganze Angelegenheit?
Ja, das hat natürlich jetzt schon diese Gewalt der Jugendlichen, oder es sind nicht nur Jugendliche, das muss man ganz klar sagen, aber die stehen eben jetzt besonders im Fokus. Das hat eben den Fokus jetzt auch verschoben auf diese Gewaltexzesse hin. Wir haben jetzt seit Tagen diese Bilder von geplünderten Geschäften, brennenden Autos, brennenden Mülltonnen, brennende Rathäuser eben auch. Schulen sind ja auch angegriffen worden. Wir haben das jetzt Nacht für Nacht gesehen. Die letzte Nacht ist die erste gewesen, in der es wesentlich ruhiger gewesen ist. Und das hat natürlich den Diskurs verschoben in die Richtung, was ist hier los, warum eskaliert das so, und weniger auf die Schuld der Polizei, wobei das ja miteinander zusammenhängt. Also das eine bedingt ja das andere. Aber am Anfang war natürlich nach dieser Tat, als nach dieser tödlichen Verkehrskontrolle, als der 17-jährige Nael erschossen wurde, stand natürlich ganz stark die Frage im Fokus, was macht die Polizei da, warum geht das? Es ist ja das erste Mal gewesen, dass es in einem Video festgehalten wurde, obwohl im letzten Jahr als Beispiel, um das in Relation zu setzen, 12 Menschen bei Verkehrskontrollen ums Leben gekommen sind. Und jetzt gab es eben das erste Mal den Beleg, man konnte es auf Bildern sehen. Es gibt jetzt mittlerweile auch eine Zeugenaussage eines Mitfahrenden, also eines Jungen, der in dem Auto von Nael gesessen ist und ausgesagt hat, dass die Polizisten direkt gedroht haben, Nael zu erschießen, dass sie ihn auch geschlagen haben, also der das Ganze nochmal minutiös aufgerollt hat. Ja, und davon ist man jetzt ein bisschen weg. Das wird sicherlich wieder kommen und wie gesagt, es hängt ja auch miteinander zusammen, aber wenn wir uns mal die Zahlen, ich habe sie mir gerade nochmal rausgesucht, anschauen, in den letzten Tagen hat es 3200 Festnahmen gegeben, das Durchschnittsalter der Festgenommenen liegt bei 17 Jahren, es sind einige 12- bis 13-Jährige darunter. Das stellt natürlich, das wirft natürlich Fragen auf, wie kann das sein?
Würdest du sagen, das soziale Gefälle in Frankreich, das ist deutlich größer als das in Deutschland?
Da muss ich ehrlich sagen, dass ich die deutschen Zahlen zu wenig kenne. Da bin ich zu lange weg jetzt schon aus Deutschland. Aber es fällt mir schon auf, dass diese Kluft hier extrem groß ist. Also das ist diese ganze Problematik der Vorstädte, wo das einfach sehr, sehr, sehr deutlich wird. Ich kenne jetzt den deutschen Kontext, ich kenne das nicht so, dass es wirklich so extrem ist, dass man sich so abgekoppelt fühlt vom Rest der Gesellschaft oder vielleicht zumindest zahlenmäßig nicht so groß. Weil das fällt mir eben auf, dass wenn ich in diesen Vierteln unterwegs bin, obwohl so viel Geld in diese Strukturen geflossen ist, um den Leuten ein besseres Bildungsangebot, ein besseres Freizeitangebot und so weiter zu machen, dass das eben nicht gefruchtet hat bisher und dass man trotzdem weitestgehend unter sich bleibt und dass es wirklich so etwas, bei uns glaube ich, gibt es den Begriff Parallelgesellschaft, ne? Also war ja zumindest eine Zeit lang in der Diskussion, dass das da vielleicht noch viel stärker ist, einfach jetzt im Hinblick darauf, dass man ein Stück weit abgekoppelt ist und so fühlen sich die Leute ja auch. Ein Großteil hat, glaube ich, auch den Eindruck, dass er von diesen Werten der Republik, Liberté, Egalité, Fraternité, dass man davon überhaupt nicht betroffen ist, dass das für diese Leute in ihrem Leben überhaupt nicht existent ist. Und trotzdem möchte ich nochmal dazu sagen, was mir einfach immer wichtig ist bei der Problematik, das, was wir jetzt sehen, diese Gewaltexzesse, das ist eine Minderheit. Also der Großteil auch in diesen Banlieues lebt ein normales Leben in Anführungsstrichen. Die Verhältnisse sind prekärer, sind ärmer, aber die meisten Leute gehen einfach ihrem täglichen Leben und ihrer Arbeit und ihren Jobs nach und die Randalierer sind dann immer diejenigen, die auffallen und darunter leiden die Leute in diesen Vierteln auch unter dieser Stigmatisierung. Das war auch jetzt immer mal wieder von Menschen zu hören auf der Straße, dass sie gesagt haben, so und jetzt ist ganz klar, was wieder in den Medien abläuft. Es heißt jetzt wieder, bei uns sind die Verhältnisse so und das stimmt eigentlich gar nicht, sondern das ist eben das, wo jetzt hingeschaut wird, weil diejenigen am lautesten schreien und am meisten Krawall machen. Ja.
Okay, dann ziehen wir es mal weg von dem Banlieues oder dem Problem mit den Banlieues und gucken mal genereller drauf. Wir können ja auch zum Beispiel die Gelbwesten-Proteste nehmen. Das sind ja jetzt keine Phänomene, die sich vor allen Dingen in den Banlieues abgespielt haben, sondern wirklich in ganz Frankreich, auf dem Land. Man hat den Eindruck, in Frankreich wird jeder Konflikt auf der Straße ausgetragen mit deutlich mehr Krawall. Warum ist das so?
Ja, also wir sind jetzt auch da wieder im Bereich der Interpretation und es gibt natürlich viele kluge Leute, die sich lange damit beschäftigt haben und Dinge dazu sagen. Ich denke, dass so die ganz einfache Erklärung gibt es letztendlich auch nicht. Also das geht ja wirklich, da werden ja teilweise Vergleiche gezogen dann mit der französischen Revolution, dass das historisch begründet ist und das hätte eben eine lange Tradition. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber was schon auffällt ist, aber wir hatten ja zuletzt jetzt gerade erst die Rentenreform, das war ja auch, ist ja auch richtig eskaliert. Da gab es ja auch immer große Demonstrationen, die einfach regelmäßig eskaliert sind. Und da wurde eben viel über diese Kompromisskultur auch diskutiert, dass die nicht vorhanden ist. Ähnlich bei den Gelbwesten-Protesten. Das waren ja auch Proteste gegen den Staat. Und da habe ich schon auch immer wieder das Gefühl, dass der Staat hier eine Doppelfunktion für viele hat. Auf der einen verlangt man sehr viel vom Staat und will, dass sich der Staat um sehr viel kümmert. Auf der anderen Seite reagiert man auch eben alles am Staat ab. Also der Staat ist eben dann auch schnell derjenige, der als erster Schuldiger dann gesehen wird. Und das sind sicherlich Strukturen, die in Frankreich besonders stark ausgeprägt sind, gerade im Vergleich zu Deutschland. Mhm.
Wobei uns das ja auch nicht ganz fern ist, würde ich jetzt mal.
Das ist uns nicht ganz fern. Ich finde auch noch ganz interessant, das wäre vielleicht auch mal was für die Zukunft für mich hier auf diesem Korrespondentenplatz. Das beschäftigt mich auch schon länger, sich dieses Konzept Nation mal anzugucken. Denn es wird hier ja gerne alles auf die Nation projiziert, na, oder auf die Republik, also dieses Staatsgefüge. Und ich weiß nicht, ob das nicht überholt ist, ob das einfach nicht mehr hilfreich ist, nicht mehr funktioniert und schon gar nicht, wenn sich viele von diesem Konzept ausgeschlossen fühlen, weil sie sagen, für mich funktioniert das nicht mit der Gleichheit und der Freiheit und der Brüderlichkeit hier.
Und sobald du das angegangen bist auf deinem Korrespondentenplatz, meldest du dich und dann sprechen wir weiter hier drüber im Podcast, würde ich sagen.
Das machen wir.
Christiane, danke dir.
Ja, gerne.
The way out of the conflict is to Russia to leave Ukraine. That's the way out of the conflict. Thank you.
Das war Sanna Marin im Herbst letzten Jahres. Damals war sie noch finnische Regierungschefin. Mittlerweile ist sie abgewählt worden. Aber ihre Aussage, der Ausweg aus dem Krieg ist, dass Russland die Ukraine verlässt. die ist natürlich weiter gültig. Jetzt haben wir eine Woche lang vor allen Dingen über Russland geredet, wie sehr Putins Regime nach dem Aufstand der Wagner-Truppe nun ins Wanken geraten ist, ob das Regime überhaupt ins Wanken geraten ist. Und wir stellen fest, der Krieg in der Ukraine, der läuft jedenfalls mit unveränderter Intensität und Härte weiter. Und deswegen schauen wir hin. Sabine Adler aus unserem Ukraine-Team ist in der Leitung. Hallo Sabine.
Hallo.
Seit einigen Wochen läuft die ukrainische Gegenoffensive jetzt offiziell. Ob die letztlich wirklich erfolgreich sein wird, lässt sich schwer abschätzen. Aber es wird natürlich immer wieder gefragt, wo steht die Ukraine-Offensive? Wie gesichert sind denn eigentlich die Erkenntnisse, die wir derzeit dazu haben?
Ich glaube, wir müssen die Informationen wirklich vorsichtig behandeln. Wir sollten nicht einstimmen in den Chor, der sagt, da geht gar nichts voran, da wird überhaupt nichts erreicht, das ist alles viel zu langsam und so weiter, weil manchmal sich hinterher dann herausstellt, dass das ganze Narrativ für eine bestimmte Zeit auf dem Schlachtfeld ein komplett anderes war. Und man so ein bisschen in die Irre geführt wird, also absichtlich in die Irre geführt wird. Ich möchte das jetzt auch nicht schönreden. Im Moment stellt es sich ja so dar, als wäre es so, als gäbe es Verluste, mit denen natürlich auch gerechnet werden musste. Also dass Panzer zum Beispiel verloren gehen, dass Minenräumgeräte verloren gehen. Das liegt wahrscheinlich daran, weil die russische Seite wirklich riesig großflächig die Front vermint hat. Dass der Widerstand groß ist und dass die Kräfte der Ukraine eben doch nicht so groß sind, weil es zwar Unterstützung vom Westen gibt, aber zum Beispiel eine ganz, ganz wesentliche ja fehlt, das ist die Flugunterstützung. Also wir sagen, es geht offenbar nicht so voran, aber wir müssen das vielleicht ein bisschen später beurteilen, ob es nur zeitweilig so war oder ob das tatsächlich leider der Charakter dieser Offensive ist.
Okay, das heißt, diese Statements, auch von Zelensky, über diese militärische Fortkommen, die muss man eben auch immer politisch bewerten und kann sie nicht lesen wie ein militärisches Briefing unbedingt.
Ja, ich würde das unbedingt machen, weil das natürlich diese Information vom Frontverlauf, die sind dann richtig, wenn wir tatsächlich Bilder kriegen, Beweise. Ich sage jetzt mal, der Angriff auf Kramatorsk am vorigen Dienstag. Hm. Da ist ein Wohnhaus, ein Café getroffen worden. Da gibt es Bilder, da gibt es Verletzte, da gibt es Zivilisten. Da gibt es also genug auch in den sozialen Medien, wo man sieht, ja, das hat hier stattgefunden und das hat die und die Auswirkung gehabt. Andere Informationen kriegen wir, wo das wirklich wesentlich schwieriger nachzuvollziehen ist. Und ich habe eben auch so ein bisschen im Hinterkopf, dass wir mit Experten manchmal sprechen und die sagen, wissen Sie, da ist die Öffentlichkeit von uns ganz gezielt hinter die Fichte geführt worden, um eben irgendetwas nicht von vornherein eben zu verraten oder offen zu legen, eine Taktik offen zu legen. Und das war richtig und wichtig, nur einen Teil der Wahrheit zu sagen. Deshalb bin ich ehrlich gesagt immer ein bisschen vorsichtig mit solchen Meldungen.
Was müsste denn ganz am Ende dieser Offensive stehen, damit man dann wirklich sagen kann, das Ziel ist erreicht? Wir haben die finnische Regierungschefin gehört, the way out of the conflict is Russia leaves Ukraine. Das wird ja jetzt wahrscheinlich mit einer Offensive nicht zu schaffen sein. Wann könnte man dann wirklich von einem Erfolg sprechen?
Wenn man es ganz genau nimmt, dann, wenn tatsächlich die besetzten Gebiete in der Ostukraine und im Süden der Ukraine wieder frei sind und auch wenn die Krim wieder frei ist. Und das ist natürlich etwas, ich würde jetzt sagen, Stand heute, Juli, die Hälfte des Jahres ist rum, wird das in diesem Jahr nicht mehr zu erreichen sein. Oder es würde wirklich was vollkommen Unerwartetes passieren. Und wir haben ja über das Unerwartete schon berichtet vorige Woche. Da ist etwas Unerwartetes passiert, was wir wirklich nicht vorhergesehen haben, was null Einfluss auf den Kriegsverlauf hatte. Also ich bin vorsichtig und denke, wenn überhaupt, ist das eine sehr lange Angelegenheit. Und zumal, und das fand ich jetzt wirklich ernüchternd, heute Dmitri Medvedev, das ist der stellvertretende Chef des Nationalen Sicherheitsrates, gesagt hat, und das hole ich mir jetzt mal raus als Zitat, der hat einen Aufsatz geschrieben in der Regierungszeitung, das ist die Gazeta, und hat geschrieben als Ex-Präsident, wenn die Konfliktländer nicht in die NATO aufgenommen werden, also sprich die Ukraine, die sich im Krieg befindet, dann bedeutet dies, dass der Konflikt von Dauer sein wird, denn es geht um die Existenz Russlands. Das heißt also, was wir jetzt hier erleben, ist, dass Russland ganz gezielt auf Zeit spielt in diesem Krieg, um einfach die NATO mit ihren eigenen Regeln zu schlagen. Eine davon heißt, kein Land wird NATO-Mitglied, solange es sich in einem militärischen oder Grenzkonflikt befindet. Und das macht sich Moskau sowas von kaltblütig zunutze, dass ich finde, man müsste eigentlich mal über diese Regeln nachdenken.
Das heißt, die politische Dimension jetzt auch, die ist ganz kriegsentscheidend. Also das, was jetzt beispielsweise in Brüssel besprochen wurde, wie kann man eine Sicherheitsarchitektur schreiben, die die Ukraine in den Westen einbindet? Das ist eine ganz relevante Frage dann auch für den Ausgang des Krieges. Auch wenn das natürlich eigentlich erst für nach dem Krieg gelten soll.
Genau, und das muss man sozusagen jetzt im Krieg dringend mitdenken. Mhm. Und ich fand, dass zum Beispiel die Sicherheitsexpertin Claudia Major gestern bei Anne Will einen wirklich interessanten Vorschlag gemacht hat. Sie hat eben genau das gesagt. Sie hat gesagt, man muss schauen, ob es nicht etwas gibt, was man jetzt der Ukraine nicht geben kann, damit die Ukraine was kriegt, sondern dass man, damit man aus dieser Kriegssituation herauskommt und solange wie diese Kriegssituation anhält, sich also sozusagen nicht als Geisel Russlands bewegt. Sie macht den Vorschlag, dass der freie Teil der Ukraine sozusagen unter den Schutz der NATO gestellt wird. Mhm. Ähnlich wie das 1955 mit Westdeutschland war, da ist ja die DDR auch nicht, natürlich nicht irgendwie mit bedacht worden als NATO-Mitglied oder so. Und dass man dann den Umgang mit der besetzten Ukraine, also jetzt Ostukraine, Krim, Südukraine, dass man den definiert, dass man auf gar keinen Fall anerkennt, dass das etwa russisches Gebiet wäre und dass man ganz klar sich die Optionen offen hält, dass dieser Teil der Ukraine irgendwann, wenn er wieder frei ist, auch Teil des NATO-Gebietes wird, also unter den Schutz der NATO kommen. Das ist, finde ich, in dieser wirklich einmaligen, ja, und auch ein bisschen festgefahrenen Situation eine wichtige Überlegung. Und ich hoffe, dass das ernst genommen wird und auch erörtert wird. Das muss jetzt nicht das Modell sein, aber es müssen sicherlich andere Regeln her als die, die einfach bis zu diesem Krieg gegolten haben.
Das würde dann aber heißen, dass im Prinzip die Frontlinie dann auch die Grenzlinie sozusagen zum NATO-Gebiet darstellen würde.
Und das würde es annäherungsweise heißen, ja.
Aber wenn Russland dann auch was
nicht wirklich, weiß ich ja. Ja. Ja, beziehungsweise weil sich die Front ja immer wieder verschiebt. Ne? Dann kommen Geländegewinne, dann kommen Geländeverluste. Das heißt also, diese, sag mal, Demarkationslinie kann man natürlich nicht nehmen. Man muss sicherlich noch einen Puffer einziehen. Also das ist alles hochkompliziert. Mhm. Und auch, was heißt dann eigentlich Schutz der NATO für die Ukraine? Mit welchen Mitteln? Ist es dann nur Waffen? Sind es weiter nur Waffenlieferungen? Ist es zum Beispiel die Flugraumüberwachung? Also das ist wirklich noch auszuhandeln, aber wir können nicht einfach so weitermachen, wie wir bisher gedacht haben in diesen Reglements.
Die Frage ist natürlich, wie realistisch wäre das, wenn die NATO es noch nicht einmal schafft, gerade Schweden aufzunehmen, weil sich ein Erdogan sperrt und weil sich auch ein Orban sperrt, dann zu sagen, man denkt sich so einen Vorschlag für die Ukraine aus.
Ich glaube, das hängt ganz maßgeblich davon ab, wie sehr den NATO-Ländern bewusst wird, dass hier tatsächlich die Sicherheit Europas in Gefahr ist. Wir haben das jetzt gesehen durch diesen Prigozhin-Aufstand, diese Meuterei. Die Konsequenz könnte ja sein, dass tatsächlich Truppen dieser Wagner-Privatarmee nach Belarus kommen. Und man sieht es an den Reaktionen, zum Beispiel vom ukrainischen Armeechef, von Valery Saluschin oder auch von Polen, dass man da höchst nervös ist, dass man ganz genau weiß, dass von diesen Einheiten wirklich Gefahren ausgehen könnten. Die Polen haben reagiert oder wollen reagieren, indem sie 500 Soldaten zusätzlich dahin schicken. Und die Ukraine, die weiß, sie muss jetzt doch wieder noch genauer auf ihre Nordgrenze gucken. Nicht, dass sie das nicht die ganze Zeit tun würde, aber jetzt ist die Gefahr noch höher oder wäre sie höher. Wir wissen noch nicht, ob diese Einheiten tatsächlich nach Belarus gehen. Aber das sind alles so Entwicklungen, die hat ja keiner vor einem halben oder vor einem Jahr vorausgesehen. Und die sind eben tatsächlich extrem dynamisch und da muss man eben auch neu denken.
Also, vollkommen klar, die Ukraine ist das Land und die Menschen, die kämpfen, heroisch kämpfen gegen den russischen Aggressor. Aber nichtsdestotrotz, das Schicksal der Ukraine wird maßgeblich im Westen entschieden. Zum einen durch die Sicherheitsarchitektur, die man für die Ukraine beschließt, durchsetzen kann, und zum anderen natürlich vor allem durch die Waffenlieferung. Wie zufrieden ist man eigentlich mittlerweile mit der Unterstützung durch den Westen in der Ukraine?
Also ich kenne keinen einzigen Spitzenpolitiker. Es äußern sich ja nicht so wahnsinnig viele in der Ukraine. Das ist ja sozusagen kanalisiert auf den Präsidenten, mal den Präsidentenberater, den Außenminister oder eben auch den Armeechef, Verteidigungsminister. Die sind natürlich fordernd, die sind nie zufrieden und das können sie auch nicht sein, weil wenn sie genug Waffen hätten, die Gegenoffensive vermutlich schlagkräftiger ausfallen würde und weil sie immer wieder lange um neue Waffensysteme sehr, sehr lange quasi auf den Knien betteln müssen. Jetzt eben aktuell die Kampfflugzeuge oder auch Marschflugkörper. Das wird wieder monatelang diskutiert in den unterschiedlichen NATO-Mitgliedsländern, bevor es dann endlich zu irgendeiner Aktion kommt. Die können nicht zufrieden sein. Und dann auf der anderen Seite verlieren sie eben, hatte ich eingangs schon gesagt, verlieren sie eben auch Gerät. Das bleibt nicht aus, wenn gekämpft wird. Da erweisen sich die ein oder die anderen Kampfpanzer zum Beispiel als mehr oder weniger tauglich, als zu leicht und leichter zu zerstören und so weiter. Also da kommt jetzt der Praxistest für dieses viele Gerät, was wir im Westen ja so überhaupt nicht gekannt haben.
Die bisher viele, also auch der Leopard war bisher vor allem ja auf dem Papier ein guter Panzer. Jetzt ist die erste
Bewegung. Ja, exakt. Wussten wir, dass die französischen Panzer vielleicht zu leicht sind und bestimmte, zum Beispiel wenn sie auf Minenfelder fahren, das gar nicht aushalten oder bestimmte Angriffe nicht aushalten und andere Panzer aber doch wieder ganz gut. Also all das ist jetzt auch ein großer Praxistest für die ganze für diese ganzen Rüstungsgüter. Und das ist natürlich ein wirklich grausamer Test.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Die fehlende Luftunterstützung ist eine zentrale Schwachstelle der ukrainischen Offensive, fehlende Kampfjets. Wie erklärst du dir das, dass wir im Prinzip im Westen immer wieder die gleichen Diskussionen nur mit einer anderen Waffengattung aufs Neue führen? Obwohl wir eigentlich ein klar umrissenes Ziel haben, das ja ganz am Anfang unseres Gesprächs die ehemalige finnische Regierungschefin klar benannt hat.
Ich glaube, dass dieses Ziel durchaus noch nicht wirklich so klar von allen benannt wird. Sonst hättest du es jetzt ja auch nicht so rausgehoben, ne? Als den O-Ton sozusagen, der richtungsweisend ist. Also so einen O-Ton würde man ja jetzt zum Beispiel von Bundeskanzler Olaf Scholz nicht hören. Der sagt ja immer noch, die Ukraine darf nicht verlieren und bewegt sich nicht in die Richtung, wir müssen alles für einen schnellen Sieg tun. Diesen Satz habe ich von ihm noch nicht gehört. Und daran wird auch so wahnsinnig viel deutlich. Also es ist nicht so, dass man jetzt alles da wirklich in diese Waagschale wirft. Das ist zum Teil verständlich, denn natürlich haben Regierungen zunächst erstmal die allerwichtigste Aufgabe, die Sicherheit ihres eigenen Landes zu gewährleisten. Das finde ich auch nachvollziehbar. Da gibt's auch keinen Deuteln. Dann hat's natürlich damit zu tun, dass wir jahrzehntelang nicht genügend investiert haben in unsere Verteidigungsfähigkeit, in unsere Ausrüstung. Das rächt sich jetzt bitter. Und dann sind es, glaube ich, aber auch so alte Denkmodelle. Es ist einfach ein Riesenapparat. Es sind über 30 Länder, die irgendwie erstens an einen Tisch gebracht werden und alle nacheinander überzeugt werden müssen und ich mag dieses Wort nicht mitgenommen werden müssen, aber doch irgendwie mal endlich auf diesen Trichter kommen. Wir müssen unsere Denkmodelle verlassen. Wir müssen neu denken, schneller denken und vor allem schneller entscheiden, viel schneller entscheiden.
Okay, jetzt spiele ich mal den Regierungsberater oder Regierungssprecher von Olaf Scholz, wo du ihn gerade angesprochen hast, und sage, ja, der sagt das natürlich, weil er befürchtet, weil er Realist ist und sagt, da ist eine russische Armee, die sich erstaunliche Schwächen geleistet hat in diesem Ukraine-Krieg, aber die dann doch immer noch die zweitgrößte Armee der Welt ist und eben auf dem Schlachtfeld nicht zu besiegen ist, letztendlich für die Ukraine, weil am Ende ist es auch einfach ein Auszählspiel. Die Armee ist einfach zu groß für die ukrainische Armee und deswegen müssen wir uns ein Hintertürchen offen lassen. Und die Perspektive, dass wirklich die Ukraine es schafft, Russland in Gänze aus dem Land zu drängen, die ist dann doch eigentlich sehr klein.
Ich würde, glaube ich, empfehlen, dass man das Ende bedenken muss. Wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass Russland einen Teil der Ukraine bekommt, dann ist das eine Ermunterung, weiterzumachen, nochmal anzugreifen. Das ist auch eine Ermunterung für andere aggressive Regierungen in der ganzen Welt. Das heißt also, wir verlassen die Rechtsordnung. Und das heißt wiederum mit einem so wahnsinnig aggressiven Nachbarn wie Russland. Und davon kann man mit Fug und Recht sprechen. Auf Dauer zusammenzuleben, wird uns sowieso sehr, sehr viel kosten, um unsere Sicherheit zu gewährleisten. Und es ist billiger, würde ich sagen, es heute zu tun, heute zu investieren, so schnell wie möglich, als das auf die lange Bank zu schieben und dann tatsächlich eine jahrzehntelange Bedrohungslage in unserer unmittelbaren Nachbarschaft zu haben. Das ist zu kurz gedacht, zu sagen, ach, gib ein bisschen Land und dann haben wir Ruhe. So denkt Donald Trump, aber so sollten unsere Politiker nicht denken.
Okay, jetzt bin ich nochmal der Regierungsberater, der jetzt ein informelles Gespräch mit Frau Adler am Bundeskanzleramt führt. Aber Frau Adler, Olaf Scholz hat doch ganz klar gesagt, Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland, der Westen wird die Ukraine so lange unterstützen, wie es nötig ist. Beruhigt dich das?
Das beruhigt mich nicht, weil wenn wir dagegen setzen, jetzt die Äußerung von Ex-Präsident Dmitri Medvedev, der sagt, wir ziehen diesen Konflikt so lange, bis die NATO ihr Ziel aufgibt, die Ukraine in die NATO zu holen. Solange dieser Kriegszustand erhalten bleibt, hat Russland die große Hoffnung, kommt die Ukraine nicht in die NATO. Das heißt, da ist ein Spiel auf Zeit. Das können wir mitmachen, das können wir aber auch abkürzen. Und das kürzen wir dann ab, wenn die Ukraine Russland besiegt. Und zwar mit unserer Hilfe besiegt.
Und das Spiel auf Zeit könnte sich dann vor allen Dingen auch auszahlen für Russland, wenn man die Präsidentschaftswahlen in den USA abwartet und am Ende Donald Trump wieder am Ruder ist. Dann wird's düster.
Genau, das ist genau düster und das kann durchaus in der Rechnung enthalten sein.
Sabine, danke dir für diesen sehr nüchternen Ausblick auf den Ukraine-Krieg.
Gerne.
Und zum Abschluss noch drei Sachen. Redakteurin dieser Folge war meine Kollegin Bettina Klein. Mein Name ist Philipp May und unsere Adresse für Feedback ist dertag@deutschlandfunk.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.